Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Eine Wasserstofftankstelle in der eigenen Garage zu haben, eine, die immer gefüllt ist und mit der man dann sein dementsprechend ausgerüstetes Auto betanken kann. Dieser Zukunftsvision sind Forscher der Technischen Universität Ilmenau jetzt ein gutes Stück näher gekommen. Und zwar, indem sie die Natur nachmachen und die Photosynthese imitieren. Mithilfe riesiger künstlicher Blätter auf Garagen und Hausdächern. Wie genau das geht, weiß Annegret Faber. Sie hat mit den Forschern für uns gesprochen.
Die natürliche Photosynthese haben wir bis heute nicht komplett verstanden, sagt der Physiker Professor Thomas Hanappel von der Technischen Universität Ilmenau und hält ein Blatt gegen das Sonnenlicht.
Hier passiert die Wasserspaltung in dem Blatt. Das Wasser kommt durch die Pflanzen bzw. der Baum, holt sich das Wasser ja aus der Erde, geht in die Blätter. Dort innerhalb des Blattes findet dann die Photosynthese statt, die natürliche Photosynthese.
Genau diesen Prozess will Thomas Hanappel nachstellen. Mit künstlichen Blättern völlig autark Wasserstoff produzieren, so wie dieses, das er in der Hand hält.
Man spaltet sozusagen Wasser in seine zwei Bestandteile, Wasserstoff und Sauerstoff. Das haben wir jetzt sehr erfolgreich gemacht.
Erfolgreich heißt, die künstlichen Blätter haben 100 Stunden durchgehalten und Wasserstoff produziert. Ein Durchbruch, sagt Thomas Hanappel, auch wenn es nur 100 Stunden waren. Aber Photosynthese sei nun mal keine einfache Sache und die künstlichen Zellen oder auch Blätter sind hauchdünn, dünner als ein menschliches Haar. Zugleich sind sie ständig mit Wasser umgeben und beginnen irgendwann zu korrodieren. Dieses Problem muss noch gelöst werden. Die Suche nach Materialien, mit denen die künstlichen Blätter am besten funktionieren, ist daher der Dreh- und Angelpunkt bei der künstlichen Photosynthese.
Das ist so ein kleiner Aufbau, wo wir verschiedene Materialien testen auf ihre Effizienz und ihre Stabilität für die solare Wasserspaltung.
Solare Wasserspaltung ist ein anderer Begriff für künstliche Photosynthese, erklärt der Elektrochemiker Professor Andreas Bund. Er hat im Nachbargebäude sein Büro und schließt das Labor auf, in dem die Materialtests laufen.
Frau Egger?
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Lara Eggert überwacht und dokumentiert die Experimente seit 2015, erklärt Andreas Bund, während er auf sie wartet. Auf die Frage, welche Materialien sich bisher für die künstliche Photosynthese als geeignet erwiesen haben, zeigt er auf eine Skizze so einer künstlichen elektrochemischen Zelle. Sie besteht aus Schichten mehrerer Stoffe, die mit verschiedenen Farben gekennzeichnet sind.
Oh ja, das ist ein Spaziergang durchs ganze Periodensystem. Hier haben wir Titandioxid, hier haben wir Aluminiumindiumphosphat, Aluminiumindiumphosphit, Galliumarsenid, Ruteniumoxid. Das sind Materialien, die zum Teil teuer sind, aber für diese Anwendung halt sehr effektiv, ne?
Die Liste ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und, so Andreas Bund, weltweit einmalig. Möglich gewesen sei dies nur durch die Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern aus Deutschland und den USA.
Das ist unsere Doktorandin, die promoviert auf diesem Thema und die hat auch schon was vorbereitet.
Lara Eggert biegt ins Labor ab. Ein kühler Raum, darin ein Tisch mit Experimentieraufbau, ein Sonnenlichtsimulator, Glaskolben und eine Reihe anderer Gerätschaften.
Also wir haben langsam angefangen, wir haben das alles langsam aufgebaut und haben erst mit LEDs das Licht auf die Halbleiter eingebracht. Jetzt haben wir den Sonnensimulator, dann wir haben die Zelle selbst konstruiert. Es ist ein stetiges Wachstum der Gruppe und des Aufbaus hier.
Die elektrochemischen Zellen bestehen wie Solarzellen aus Halbleitern. Allerdings liefern sie keine Energie, sondern Wasserstoff.
Genau, also wir sehen hier an der Halbleiterelektrode, an dem Galliumphosphit, dass dort an der Stelle der Wasserstoff produziert wird.
Kleine Blasen steigen da empor, der Wasserstoff. Die künstliche Photosynthese funktioniert wirklich. Aber serienreif ist der Vorgang noch lange nicht. 100 Stunden Durchhaltevermögen sei zwar ein großer Erfolg, aber letztlich müssen die Zellen mehrere 10.000 Stunden zuverlässig arbeiten, ohne Rost anzusetzen. Auch der Wirkungsgrad von 19% sei zwar ein Rekord, aber noch steigerbar.
Da gab es 17 Jahre lang ein Ergebnis, was bis 2014 bestand. Und da sind wir sozusagen zunächst mit einem neuen Rekord angekommen. Und wir konnten die jetzt sukzessive im Jahr 2014 erstmal auf 14% steigern und jetzt sogar auf 19%. Und das ist eindrucksvoll. Wir wollen sozusagen natürlich mit möglichst niedrigen Kosten möglichst hohe Werte an Wasserstofferzeugung erreichen.
Das Gas wird in Behältern gespeichert und kann überall genutzt werden. Als Treibstoff für Autos, Lkw, Busse oder Züge oder für Blockheizkraftwerke, die Wärme und Energie erzeugen. Auch in Methan kann Wasserstoff gewandelt werden. Das könnte man in Erdgasnetze einspeisen. Thomas Hanappel stellt sich die künstlichen Blätter auf großen Flächen vor, da wo heute Photovoltaikanlagen stehen. Aber es geht auch dezentral, bestätigt Elektrochemiker Andreas Bund, zum Beispiel auf einem Garagendach. Darunter steht ein Behälter, der den Wasserstoff auffängt und der dem Garagenbesitzer zugleich als Tankstelle dient.
Ja, wäre denkbar, ja. Er hat dann Drucktanks, die, wenn die Sonne scheint, gefüllt werden mit dem Wasserstoff, ja. Und wenn er Elektrizität benötigt, verstromt er den Wasserstoff in einer Brennstoffzelle zu elektrischem Strom. Beziehungsweise wenn er ein Wasserstoffauto hat, tankt er aus diesem Drucktank auch sein Auto auf. Ja. Das wäre dann eine typische dezentrale Anwendung. Ja.
In 10 Jahren, schätzt Thomas Hanappel, könnten solche Anlagen serienreif sein. Der Traum von der künstlichen Photosynthese wäre in Erfüllung gegangen.
Wie zukünftig Wasserstoff dank künstlicher Photosynthese hergestellt werden kann, hat uns Annegret Faber zusammen mit den Wissenschaftlern der Technischen Universität Ilmenau erklärt und auch, wie lange es noch dauert, bis das System wirklich anwendbar ist.